Das Thema unserer Bibeltage lautet der zweite Thessalonicher Brief und die Entrückung. Heute Abend haben wir das erste Thema Entrückung vor, während oder nach der großen Trübsal. Welche Ansichten gibt es? Es gibt auch noch die Teilentrückung und die Entrückung vor dem Zorn Gottes und andere Ansichten. Ich werde heute Abend mit Gottes Hilfe die kurz erklären. Sind wir bereit, wenn Christus erscheint? Das ist die wichtigste Frage. Aber wann erscheint Jesus Christus? Was sagt er selbst darüber? Er sagt, Zeit und Stunde weiß niemand. Allein der Vater im Himmel hat das in seinem Geheimnis verborgen. Und so will ich in aller Demut niemand eine Meinung überstülpen, die er vielleicht selbst nicht hat. Denn zu diesem Thema existieren sehr viele verschiedene Auslegungen. Trotzdem ist es natürlich so, dass nur eine der verschiedenen Entrückungstheorien stimmen und zutreffen kann. Aber welche? Das ist ja die Frage, die wir auch in diesen Tagen, das ist ja gar keine ganze Woche, betrachten wollen. Ich werde auch hier keine endgültige Antwort auf diese Frage geben können. Ich kann nur die verschiedenen Theorien im Überblick darstellen und dann auch die Frage behandeln, welche Position ich selber vertrete und wie ich dazu gelangt bin. Also die ganze Diskussion ist auch eine Frage der Demut. Leider hat hier nicht jeder Ausleger die Demut zu sagen, es könnte auch anders sein. Es gibt viele, die sagen, nur wir sagen es richtig und wer das nicht so anders sieht, der sei anathema verflucht sozusagen. Das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen niemand ausschließen aus dem Leib Christi. Das steht nur dem Herrn zu. Wegen dieser Frage jetzt schon gar nicht Leute ausschließen. Nun, was ist eigentlich Entrückung oder Hinwegraffung? Harpazo, dieses Verb, das heißt, dass jemand hinweggenommen wird von der Erde, plötzlich und unerwartet. Und es gibt im Alten Testament Beispiele, Henoch wurde plötzlich nicht mehr gesehen, er war ein Gerechter. Oder Elia wurde auf dem feurigen Wagen hinweggenommen vor den Augen des Elisa. Und im Neuen Testament haben wir gehört, bei der letzten Bibelwoche, in 1. Thessalonicher 4, diese zentrale Entrückungsstelle, wo es ja heißt, ich lese jetzt nicht alles, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen, Brüder, über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Steht in 1. Thessalonicher 4, und jetzt bin ich in Vers 13. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt, hinweggerafft werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das habe ich also schon vor einem halben Jahr ausgelegt. Und da geht es darum, dass die Toten auferstehen und dann beim Herrn sind, hinweggenommen werden und dann aber auch mit ihm wiederkommen, praktisch zum Herrschen im tausendjährigen Reich dann später. Und eben auch die Gemeinde wird entrückt werden. Die Frage ist halt nur, wann? Und grundsätzlich nochmal zu betrachten, Zeit und Stunde weiß niemand, wann der Herr wiederkommt. Das ist die grundsätzliche Aussage. Von daher könnte man jetzt schon sagen, müssen wir gar nicht diskutieren über die ganze Frage, wann die Entrückung ist, weil Zeit und Stunde sowieso niemand weiß. Natürlich wird es trotzdem diskutiert. Und das Grundproblem ist ja auch diese ganze Drangsalszeit, die postuliert wird. Die geht ja aus von Daniel 9. Daniel 9, Abvers 27. Das ist die Rede von 70 Jahrwochen und die Frage ist halt, ob die 70. Jahrwoche zeitversetzt am Ende ist oder ob die sich schon im ersten Jahrhundert erfüllt hat. Und wenn die sich schon im ersten Jahrhundert erfüllt hat, ist die ganze Frage mit der großen Drangsalszeit sowieso hinfällig. Diese Ansicht gibt es also auch, dass ja in der Offenbarung nur von 3,5 Zeiten die Rede ist, nicht von 7 Jahren. Dann müssen wir sowieso nicht diskutieren, vor, während oder nach, wenn das mit den 7 Jahren gar nicht stimmen sollte. Das nur vorneweg, also die Ansicht gibt es auch, zum Beispiel Uwe Bausch hat diese Ansicht, dass es einfach nur diese 3,5 Zeiten gibt, gar keine 70. Jahrwoche. Aber ja, wir wollen einfach mal die Stelle lesen in Daniel 9. Das ist eine ganz zentrale Stelle, die aber auch nach meiner Meinung oft überinterpretiert wird. Da heißt es, Daniel 9, Abvers 27, jetzt könnte ich doch ein bisschen mehr Licht brauchen, aber wir lassen es aus. Er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Vorher ist die Rede von 7 und von 62 Jahrwochen und dann von der letzten. Viele sagen, also zum Beispiel auch Gerhard Meyer in seinem Daniel-Kommentar, dass sich das im ersten Jahrhundert erfüllt hat, dass der Gerechte, dass das Christus ist, von dem hier die Rede ist, das ist eindeutig. Es erfüllt sich auch hier in der Zeit Jesu. Die Frage ist halt nur, ob sich diese 70. Jahrwoche am Ende nochmal wiederholt. Und ich vertrete ja die Theorie, dass Prophetie sich auch mehrfach erfüllen kann. Von daher sehe ich auch so, dass die 70. Jahrwoche durchaus auch im ersten Jahrhundert eine Teilerfüllung erlebt hat. Aber es ist nicht auszuschließen, dass am Ende nochmal die 70. Jahrwoche sich erfüllt, zumal es ja heißt, dass bis zum Ende Kriege sein werden. Das heißt also, da geht man von einem Zwischenraum aus, dass eben bis zum Ende Kriege sein werden, was wir ja auch jetzt wieder erleben, und dass dann der Herr wiederkommt und die Gemeinde zu sich nimmt. Jetzt gehen wir also mal grundsätzlich davon aus, dass das mit dieser 70. Jahrwoche stimmt, dass die auch in der Endzeit nochmal sein wird. Wie gesagt, das ist nicht ganz sicher. Es wird sehr stark halt die Betonung auf Daniel 9 gelegt, auf diese Stelle. Aber wenn das so ist, dann haben wir ja die Frage der großen Drangsal, und die wird so auf diese 7 Jahre, die 70. Jahrwoche konzentriert. Wobei man auch da sagen muss, dass es schon immer Drangsale gibt, seit die Gemeinde Jesu da ist, die wird schon immer verfolgt. Deshalb spricht man auch dann am Ende von der großen Drangsal, wo der Antichrist dann seine Macht und Herrschaft vorbereitet und ausreifen lässt und dann auch offenbart, indem er seine Maske fallen lässt. Ja, also gehen wir auch davon aus, dass das alles stimmen sollte mit dieser 70. Jahrwoche und mit der großen Drangsal, dass das 7 Jahre sind, nicht nur 3,5 Zeiten. Die Offenbarung, wie gesagt, spricht eigentlich nur von 3,5 Zeiten. Deshalb viele Ausleger, die teilen das dann auf in 2 mal 3,5 Zeiten, dass in der ersten Hälfte der Drangsalzeit praktisch die antichristliche Herrschaft sich vorbereitet und in der zweiten Hälfte sie voll ausgeübt wird. Also praktisch dann in der Mitte dann wird dann auch der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet, wieder von Daniel 9, 27. Es wird dieser Bund geschlossen sein und dann wird das Opfer aufhören, was auch immer das heißt. Es ist eine sehr dunkle Stelle eigentlich, Daniel 9. Da wird halt viel hineingelegt. Aber wir gehen mal davon aus, dass das alles stimmt mit dieser 70. Jahrwoche und dass das noch in der Zukunft liegt. Dann ranken sich um diese Sicht mindestens drei Lehrsysteme, und die habe ich jetzt hier erstmal, die drei oberen erstmal aufgeschrieben. Das ist der Prätribulationismus, der Posttribulationismus und der Mittribulationismus. Warum Tribulationismus? Tribulatio, lateinisch, englisch Tribulation, französisch Tribulation, und andere Sprachen gibt es auch diesen Begriff. Das heißt praktisch Bedrängnis oder auch Angst oder Enge. Also das ist praktisch diese große Drangsal. Wenn die Gemeinde so richtig bedrängt wird, verfolgt wird, wenn die Heiligen getötet werden, da gibt es natürlich auch die Ansichten, dass dann die Gemeinde schon entrückt sei, dass dann nur noch Israel verfolgt wird. Aber das ist schon wieder eine spezielle Lehre, ich gehe darauf gleich ein. Aber wie gesagt, es ist eigentlich die Gemeinde nach meiner Sicht, die hier dann bedrängt wird. Und Prä heißt einfach vor. Diese erste Lehre, die sehr verbreitet ist heutzutage im evangelikalen Bereich, die sagt halt, vor der Drangsal folgt dann die Entrückung, Prä-Tribulatio. Die gegenteilige Auffassung ist der Post-Tribulationismus. Post heißt, nach der Drangsal wird die Gemeinde entrückt, dann eigentlich gleichzeitig mit der Wiederkunft Jesu für die Welt, dann praktisch, dass das alles eins ist. Und dann gibt es noch den Mit-Tribulationismus, mit Englisch die Mitte. Man kann es auch mit, auf Deutsch mit 2 T schreiben, Mitte, also dass man in der Mitte oder ungefähr in der Mitte entrückt wird, dieser 70. Jahrwoche mit den 7 Jahren. Ist das soweit verständlich? Also vor den 7 Jahren, dann danach, also am Ende praktisch, oder halt während. Nun, jetzt erkläre ich erstmal kurz, in aller Kürze natürlich, da gibt es ja riesige Buchreihen und alles drüber, den Prätribulationismus, die Vorentrückungslehre. das, was heute wohl mit am verbreitetsten ist in frommen Kreisen. Diese Lehre sagt, dass die Entrückung spätestens 7 Jahre vor dem zweiten Kommen Jesu stattfindet. Also es muss nicht direkt am Anfang der letzten Jahrwoche sein, es kann auch schon irgendwann vorher sein. Spätestens 7 Jahre vor dem zweiten Kommen Jesu. Also auf jeden Fall vor der Trübsalzeit, die auf 7 Jahre festgelegt wird. Der Zeitpunkt der Entrückung ist dabei nicht genau definiert, aber auf jeden Fall, so wird gesagt, kommt die Gemeinde der Erlösten nicht in die 7-jährige Drangsal hinein. Das heißt, sie erlebt den Antichristen nicht, sie erlebt auch das Mahlzeichen nicht, die 2 Zeugen nicht, auch diese ganzen Gerichte nicht, die in der Offenbarung ab Kapitel 4 beschrieben sind. Also weder die Siegelgerichte, noch die Posaunengerichte, noch die Donnergerichte, noch die Zornschalengerichte. Da ist die Gemeinde vor allem bewahrt. Also ihr geht es einfach gut, sie ist da vorher weg und hat nichts zu befürchten. Diese Lehre ist sehr angenehm und deshalb denke ich, ist sie auch sehr weit verbreitet. Sie wird durch viele Bibelschulen, Verlage, vor allem im Raum Dillenburg, ich war da gerade in der Gegend und so weiter, verbreitet. Es ist aber eine Ansicht, die relativ neu ist und sie ist vor allem im 19. Jahrhundert eigentlich so richtig erst entstanden und zwar durch Brüderkreise, durch John Nelson Darby und Scofield, vor allem durch die Scofield-Bibel wurde sie verbreitet, durch die Niagara-Konferenzen. Es gab zwar schon Andeutungen, auch in frühchristlicher Zeit, bei einzelnen Autoren, Ephraim der Syrer zum Beispiel, haben solche Formulierungen, die man so deuten könnte, aber eigentlich ist eine relativ neue Lehre, die jetzt ungefähr 200 Jahre alt ist. Die ganze Christenheit bis zum 19. Jahrhundert ist immer davon ausgegangen, dass die Gemeinde noch leiden muss, dass sie in die Drangsal hineinkommt, dass sie den Antichristen erleben wird. Die Reformatoren zum Beispiel, die haben ja den Antichrist mit Rom identifiziert, das heißt, man ohnehin immer konfrontiert mit dem antichristlichen System nach reformatorischer Ansicht. Also ihr seht, es ist eine relativ neue Lehre. Aber heute ist es quasi das ungeschriebene Dogma. Und wenn man dagegen etwas sagt, dann ist man schon sehr als Außenseiter eingestuft. Früher war das total anders. Dann gibt es die gegenteilige Lehre, die wird auch von einigen Kreisen vertreten, etwa vom Schäble-Kreis. Das ist der Posttribulationismus, die Nachentrückungslehre. Sie lehrt praktisch die Entrückung nach der Trübsalzeit, also nach dieser letzten Jahrwoche. Die Gemeinde werde in dem Moment entrückt, in dem Jesus Christus in die Lufthülle der Erde eintrete, um dann sofort, nachdem sie entrückt sei, mit ihm wieder zur Erde zurückzukehren. Das heißt, die Gemeinde erlebt alles mit, die ganzen Gerichte, den Antichristen, das Mahlzeichen, die Verfolgung. Sie ist praktisch wie in Offenbarung 12, die Frau, also die Gemeinde, die in die Wüste gehen muss, ja, die aber vom Herrn auch bewahrt wird. Die Heiligen werden aber auch getötet werden, Offenbarung 13. Also das ist also diese Sicht, dass wir eben aus dem Leiden nicht herausgenommen werden. Nach dieser Sicht geschieht alles in einem Moment, und zwar nach der großen Trübsal. Die Wiederkunft Jesu zum Gericht und die Entrückung fallen praktisch zusammen zu einem Ereignis. Die verstorbenen Heiligen werden auferweckt, die lebenden Glaubenden verwandelt und nach der Trübsal wird das Gericht gehalten. Es gibt also hier praktisch keine Herausnahme der Gemeinde, sondern sie macht praktisch die ganze Drangsalzeit durch. Dann gibt es die Lehre von der Entrückung während oder in der Mitte der Trübsalzeit mit Tribulationismus. Sie stellt, könnte man so sagen, eine Kompromisslösung dar. Sie geht davon aus, dass die Gemeinde in das Gericht in Form der Trübsal hinein muss, aber dass sie vor dem Offenbarwerden des Antichristen in seiner schrecklichsten Art dann doch hinweggerückt wird. Also die Gemeinde muss die erste Hälfte ungefähr, man kann das nicht genau datieren, aber eine gewisse Zeit, so ungefähr die Hälfte der großen Trübsal erleben und wird entrückt, bevor sich in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit die Schreckensherrschaft des Antichristen in ihrer Fülle entfaltet und die Gerichte Gottes in ihrer ganzen Heftigkeit hereinbrechen. Wenn die Not am größten ist, die Hilfe am nächsten, so könnte man diese Position beschreiben. Diese Lehre wird zum Beispiel von Bruder Karl Hermann Kaufmann und auch von mir vertreten. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass wir trotz der verschiedenen Erkenntnisse Brüder und Schwestern lieb haben, die eine andere Sicht vertreten. Denn ein fester Zeitpunkt wird in der Bibel an keiner Stelle genannt. Bei dieser Frage muss man daher sehr demütig sein. Das wollte ich an der Stelle schon erwähnen. Diese Sicht werde ich auch entfalten in den nächsten Tagen. Und meines Erachtens ist das eigentlich das genau das, was im 2. Thessalonicher auch in Kapitel 2 steht, wo nämlich gewarnt wird vor der Lehre der Vorentrückung. Aber das werde ich dann morgen Abend näher erklären, was eigentlich im Kapitel 2 steht. Dann das vierte, da gibt es noch weitere Ansichten, zum Beispiel die Lehre der Teilentrückung, Partial Rapture. Diese Lehre, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, besagt, dass nur besonders qualifizierte Gläubige vor oder während der Trübsalzeit entrückt werden. Also wer besonders intensiv heilig lebt, der wird herausentrückt, andere dann vielleicht später. Also so in verschiedenen Etappen erfolgt es dann, also nicht alle gleichzeitig. Aber diese Lehre ist sehr umstritten und hat deshalb auch sehr wenige Anhänger. Dann gibt es auch andere Ansichten, zum Beispiel als fünftes die Lehre der Entrückung vor dem Zorn Gottes. Auf Englisch pre-wrath rapture, vor dem Zorn Gottes wird die Gemeinde entrückt. Das berührt sich etwa schon eher mit der Mittelentrückung oder während der Drangsal, wird aber ein bisschen später gelegt und zwar direkt vor den Zornschalengerichten. Es wird in dem Buch vertreten von Marvin Rosenthal, Was glauben Sie über die Wiederkunft Christi? Ein neues Verständnis der Entrückung, der Trübsal und des zweiten Kommens Jesu. Auf Englisch ist der Titel The Pre-Wrath Rapture of the Church. Rosenthal weist darauf hin, dass dann, wenn die Bedrängnis so groß wird, dass kein Gläubiger mehr durchkommen könnte, dass dann die Tage für die Auserwählten verkürzt werden. Matthäus 24, Vers 22. Das ist eine Stelle, die mir auch schon immer aufgefallen ist. Da heißt nicht, die Tage werden einfach weggenommen oder auch nicht ausgedehnt bis zum Schluss, sondern die werden verkürzt, was eben für eine Entrückung während der Drangsal sehr stark hinweist, diese Verkürzung der Zeit. Die Entrückung erfolgt laut Rosenthal etwa 4 bis 5 Jahre nach Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit. Bevor Gottes Zorn in Fülle eintritt, wird die Gemeinde hinweggenommen. Die Trübsal beginnt, dann kommt der Antichrist und wenn der Antichrist auf seinem Höhepunkt ist und sie Gottes Zorn mit den Gerichtskatastrophen zunehmend erfüllt, wird die Gemeinde entrückt. Ja, dann gibt es noch als sechstes Modell hier den Amillenniarismus. Das muss ich auch erklären. Mille, weiß jeder was ist. Mille, 1000, ja. Million ist dann nochmal mehr, aber Mille ist schon mal 1000. Und das ist das tausendjährige Reich, Millennium. Das tausendjährige Reich, lateinisch Millennium, Mille Anni, 1000 Jahre. Mille Anni, steckt da alles drin. Und Amillenniarismus, A, ist die Verneinungsform im Griechischen. A heißt kein oder nicht, also nicht tausendjähriges Reich. Der Amillenniarist, und das ist eigentlich die verbreitetste Sicht in unseren verschiedenen Großkirchen vor allem, ist die Lehre, dass es gar kein zukünftiges tausendjähriges Reich gibt. Also Offenbarung 20, wo es heißt, es wird nach dem Gericht von Harmagedon, dann wird der Herr sein Reich aufrichten mit den 1000 Jahren, auch Jesaja 2 und Micha 4 und andere Stellen. Das wird bestritten und wird symbolisch bedeutet auf die Kirchengeschichte. Augustin hat die Lehre aufgebracht, dass die Kirchengeschichte praktisch die Entfaltung des tausendjährigen Reiches ist, in Gestalt der römisch-katholischen Kirche. Das ist schon das Friedensreich, wo Wolf und Schaf friedlich grasen, wo alles wunderbar ist, wo die Fülle des Reiches Gottes sich über die Erde ausbreitet und so weiter. Es gibt auch im evangelischen Bereich verschiedene Kreise bis in die Freikirchen, am bekanntesten die sogenannten Heiligungsgemeinden, die Gemeinden Gottes, die diese Lehre haben, dass wir schon im tausendjährigen Reich leben und deshalb perfekt und heilig leben können. Nun, aber wie sieht der Amillenniarist die Entrückung? Der Amillenniarist, sofern er überhaupt von einer Entrückung reden kann, vertritt die Vorstellung, dass die Entrückung mit der Wiederkunft Jesu zusammenfällt. Es gibt keine spezielle Entrückung vorher, weil es ja auch kein tausendjähriges Reich gibt, nach seiner Sicht. Die Entrückung sei identisch mit dem Endgericht und der Wiederkunft Jesu. Zurzeit schreibt zum Beispiel der amillenniaristische Autor William Hendrickson in seinem Buch Das Jenseits, Grundriss der biblischen Lehre von den letzten Dingen, auf Seite 100, zitiere, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sein werden, werden einen Augenblick warten müssen, bis die Seelen der Verstorbenen mit ihren Leibern vereinigt werden. Während dieses Augenblicks werden die Wartenden im Nu verwandelt. Dann werden beide Gruppen zusammen als eine große Schar entrückt werden, um dem Herrn zu begegnen. Zitat Ende. Also alles in einem Augenblick, so heißt es ja auch, ne, in einem Nu. Diese Lehre ist sehr verbreitet in den Landeskirchen, in der katholischen Kirche und in vielen anderen Richtungen. Da wird also mit der ganzen Endzeitentwicklung überhaupt nicht gerechnet, auch nicht mit tausendjährigem Reich, Drangsalzeit, all diesen Dingen. Einfach, ja, Wiederkunft Jesu, wenn man das überhaupt noch glaubt, in liberalen Kirchen ist das ja auch nicht mehr da. Aber wo das noch geglaubt wird, und ich kann euch nur sagen, aus meinem eigenen Studium, ich habe im Theologiestudium an der Universität Tübingen nie ein Wort über Entrückung gehört oder über ein zukünftiges tausendjähriges Reich. Das habe ich erst nach meinem Studium gehört, in einem Vortrag von Fritz Grünzweig, einem der pietistischen Väter und Bibelausleger des 20. Jahrhunderts, den ich noch erleben durfte. Da habe ich zuerst mal was von Entrückung gehört, da war ich schon, ich glaube, 27 nach dem Studium. Mit 18 kam ich zum Glauben. Auch in unserer Gemeinde hat da keiner davon geredet, wo ich da früher war. Es war so eine Gemeinschaftskreise, Stadtmission. Nie was von Entrückung gehört. Also das ist schon interessant, wie diese Dinge oft überhaupt nicht bekannt sind. Ja, aber die Bibel sagt immer wieder deutlich, dass es eine Entrückung gibt. Zum Beispiel 1. Mose 5 bezüglich Henoch, 2. Könige 2, wo Elia mit dem feurigen Wagen zum Himmel fuhr. Und auch weitere Stellen im Neuen Testament, etwa was ich schon gelesen habe, 1. Thessalonicher 3 und 4 und 2. Thessalonicher 2 und andere Stellen, die wir auch noch diese Tage betrachten wollen. Nun, es ist ein schwieriges Thema mit sehr vielen unterschiedlichen Erkenntnissen, das ist ganz klar. Und natürlich würde auch ich mir wünschen, dass die Entrückung vor der Drangsals- und Leidenszeit erfolgen würde. Wer würde sich das nicht wünschen? Die Frage ist nur, ob das die Wahrheit ist, ob die Bibel das wirklich so ganz klar sagt, wie es immer wieder behauptet wird. Ich sehe das so nicht. Also ich habe bisher keine einzige Bibelstelle gefunden, die die Vorentrückung lehrt. Ihr werdet euch vielleicht wundern, wo das wirklich ausdrücklich steht. Nirgends. Und diese Stellen, die werden so lange verbogen und umgebogen, bis es dann ins Schema passt. Aber wir dürfen nicht von irgendeinem Schema aus an die Bibel herangehen, sondern wir müssen die Stellen vom Wortsinn ernst nehmen und vom Zusammenhang. Nicht irgendein Lehrsystem, Darbismus oder was das alles ist, sondern einfach so immer wieder lesen, wie steht es eigentlich geschrieben, was sagt der Kontext aus und nicht, was sagt Darby oder Scofield oder Calvin oder irgendjemand. Es gibt heute schon viele Länder, wo Christen verfolgt werden. Es ist nirgends gesagt, dass uns jedes Leiden erspart bleibt. Die entscheidende Frage ist zum Beispiel, was ist gemeint mit den Überwindern und den Heiligen in der Offenbarung? Ich habe ja eine siebenbändige Auslegung zur Offenbarung geschrieben. Und ich habe das ganz so ausgelegt, wie es da geschrieben steht. Da steht an keiner Stelle, dass ab Kapitel 4 nur noch Israel vorkommt, dass das die Verfolgten, die Überwinder und die Heiligen sind. Da steht einfach immer nur die Heiligen, die Überwinder, und steht aber nicht, dass das jetzt nur aus Israel welche sind. Ja? Versteht, was ich sagen will? Ich sehe nicht, dass da die Gemeinde nicht mehr da sein soll. Es heißt, dass das Tier aus dem Meer Macht bekommt, die Heiligen sogar zu töten, wenn er herrscht. Aber Gott sei Dank gibt es an anderen Stellen auch die Rede von der Hinwegnahme der Heiligen, wenn die Drangsal zunimmt. Nun, so viel erstmal zu dieser Einleitung heute Abend. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Wir werden uns intensiv mit Gottes Hilfe mit dem 2. Thessalonicher Brief beschäftigen. Die Auslegung, die wurde ja schon aufgenommen, könnt ihr gerne bei mir bekommen, die MP3-CD, aber wir werden jetzt das andere auch die Tage hören und aufzeichnen. Und ich möchte abschließend sagen, dass man sich vor zwei Extremen von vornherein hüten muss. Die einen sagen, wir könnten den Zeitpunkt der Entrückung genau berechnen und müssten deshalb nicht alle Zeit wachsam sein. Das ist auch eine gefährliche Ansicht, wenn zum Beispiel behauptet wird, der Herr Jesus komme erst, wenn dies oder jenes geschehen sei, zum Beispiel der Tempel wieder errichtet sei. Solange kein Tempel steht in Jerusalem, kann auch keine Entrückung sein. So, da müssen wir auch vorsichtig sein. Natürlich gibt es Hinweise, dass sich der Antichrist in den Tempel Gottes setzt. Und ich sehe das durchaus auch als buchstäblichen Tempel. Aber es steht nicht genau, wann dann die Entrückung ist. Ja, das kann man so nicht ausrechnen. Und ich sage auch immer, wir wissen nicht, wie weit wir schon vielleicht in den Drangsalen schon drin sind. Es gab immer schon Bündnisse mit Israel. Und auch jetzt werden wieder Bündnisse geschlossen, von denen wir vielleicht gar nichts wissen. Man sagt ja, wenn dieser Bund geschlossen wird, beginnt diese 70. Jahrwoche zu laufen. Aber auch das ist ein sehr wackeliger Boden. Deshalb, ich sage immer, immer wachsam sein, dem Herrn zu begegnen. Wir können jederzeit mit der Entrückung rechnen, das sehe ich auch so durchaus. Aber auch wachsam sein, dass man kein Malzeichen annimmt und dem Antichristen nicht verfällt, dass man nicht verführt wird. Beides vermeiden. Also, wir können nicht berechnen, wann die Entrückung ist. Das würde dem vielfachen Aufruf unseres Herrn Jesus widersprechen, alle Zeit zu wachen. Die andere Ansicht halte ich aber für genauso gefährlich. Die ist leider noch mehr verbreitet, nämlich, dass eben der Antichrist uns gar nicht mehr betreffe, weil wir ja vorher entrückt sind. Und deshalb müssen wir auch keine Angst haben vor dem Mahlzeichen, wenn es kommt. Das halte ich deshalb für gefährlich, weil wenn sich jemand das Mahlzeichen aufprägen lässt, der kann nicht mehr gerettet werden, dass sich das freiwillig aufprägen lässt. Das sagt die Bibel ganz klar, der wird auch böse Geschwüre bekommen und es ist eine ganz schlimme Sache, wenn man sich hier dem antichristlichen System unterwirft. Also mit dieser ganzen Überwachungstechnik, die zunimmt, werde ich auch oft gefragt, wo die Grenze ist. Und ich sage immer, die Grenze ist spätestens dann, wenn ein antichristliches Bekenntnis verlangt wird. Und zweitens, wenn an unserem Körper etwas aufgeprägt wird. Irgendeine Kennzeichnung, rechte Hand oder Stirn, heißt es in Offenbarung 13, wo praktisch wir uns zu diesem System bekennen würden. Mit den Zahlungsarten wird es ja immer mehr elektronisch digitalisiert. Das geht ja alles ganz stark in die Richtung. Das sehen viele Christen, das sehe ich auch so. Noch geht es, solange es noch außerhalb des Körpers auf einer Karte ist. Aber sobald sie an unseren Körper gehen und sagen, jetzt macht es euch auf die Hand, auf die Stirn, dann ist es ja eine direkte Erfüllung von Offenbarung 13. Das ist dann so offensichtlich. Und wenn dann noch der Zahlenwert des Namens, der Name des Tieres ist, dieses antichristlichen Weltherrschers, dann sind wir höchst gefährdet und wir dürfen das auf keinen Fall mitmachen. Dann müssen wir uns verweigern, müssen leiden, in die Verfolgung uns ausliefern, auch bereit sein, in den Tod zu gehen. Das heißt ja, dass das Tier Macht bekommt, die Heiligen zu töten, Offenbarung 13. Und da steht nicht nur, dass das Israel ist, sondern die Heiligen, das ist die Gemeinde, die zu dem Zeitpunkt noch da ist. Das kann man hier gar nicht anders sehen, weil da steht nichts von der Hinwegnahme der Gemeinde vorher. Jedenfalls wollen wir deshalb wachsam sein und diese antichristlichen Entwicklungen nicht mitmachen. Da werden wir Außenseiter sein. Es kann sein, dass wir nicht mehr einkaufen können. Manche fangen schon an, mit Selbstversorger Dinge anzulegen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ist nicht verboten. Aber letztendlich ist unsere Geborgenheit im Herrn, dass er uns ja, hindurchbringt oder im Leiden die Kraft schenkt, standhaft zu bleiben. Und wenn wir getötet werden, dann werden wir in seiner Herrlichkeit sein. Wenn wir ihn aber verleugnen, dann werden wir verloren sein. Also ganz wichtig, den Herrn Jesus über alles lieben, sich dem Antichristen, sein System auf keinen Fall unterwerfen, kein Mahlzeichen annehmen, nicht das Bild des Tieres anbeten. Und wisst ihr, manchmal denke ich, wenn die Leute alle so ins Smartphone starren, das ist ja auch eine Vorbereitung des Bildes des Tieres. Ich denke immer, beten die jetzt oder was machen die? Natürlich kann man da Informationen holen und so, ich bin da nicht grundsätzlich dagegen. Aber man muss sehr aufpassen, dass man nicht unbewusst plötzlich nur noch Bilder anbetet, nur noch visuell unterwegs ist. Ja. Ich merke jetzt schon, es wird viel weniger gelesen, Bücher haben es echt schwer heutzutage. Ich habe trotzdem einen Büchertisch aufgebaut, weil ich immer noch hoffe, dass die Leute ihren Verstand gebrauchen und auch lesen weiterhin. Aber der Antichrist wird sicherlich mal diese Medien gebrauchen, um da die ganze Menschheit zu erreichen mit seinen Botschaften. Das, was Hitler mit dem Radiogerät gemacht hat, Volksempfänger, das wird jetzt über das Bild noch viel, viel effektiver sein, wenn der überall seine Botschaften dann an die Leute heranbringt. Seien wir auch da wachsam und erkennen die Gefahren. Ja, soweit wollte ich eine kurze Einleitung geben zur Frage Entrückung vor, während oder nach der großen Trübsal. Ihr habt gesehen, es ist gar nicht so einfach, es gibt sehr viele verschiedene Ansichten. Welche ist jetzt richtig? Bildet euch selber eine Meinung, indem ihr immer wieder an der Bibel forscht, in der Bibel nachlässt. Das wollen wir auch die nächsten Tage tun, mit des Herrn Hilfe, anhand dieses wichtigen Briefes 2. Thessalonicher, wo auch wirklich sehr viel steht zu diesem Thema, gerade auch in Kapitel 2. Morgen Abend dann dieses Kapitel, diese ersten wichtigen Verse, Vers 1 bis 12, die Entrückung und was noch aufhält. Aber auch morgen früh, wo es um die Gemeinde der Bedrängnis geht, lade ich ganz herzlich ein, auch aufmerksam dabei zu sein. Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten und soweit es geht, wollen wir uns dazu erheben. Lieber Heiland, du bist der Sieger über alle gottfeindlichen Mächte und es gibt viele unterschiedliche Erkenntnisse über die Frage, wann du deine Gemeinde zu dir nimmst. Herr, wir bitten dich, lass uns wachsam sein, nicht der Verführung verfallen, aber auch nicht das verpassen, wenn du uns abrufst, Herr, durch leiblichen Tod. Ohnehin aber auch, wenn die Entrückung kommt, Herr, dass wir da auch dabei sind, gereinigt und geheiligt durch dein Blut, das du am Kreuz auf Golgatha vergossen hast. Dafür rühmen und preisen wir dich, Herr Jesus Christus, du allmächtiger Sohn Gottes. Amen.
Amen.